Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Liebe Gemeinde, so haben wir einander vor Corona am Morgen des Ostersonntags immer gegrüßt. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Heute können wir das leider nur virtuell tun. Wir feiern heute die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus und im Spruch für diesen Tag in Offenbarung 1, Vers 18 sagt er selbst: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Christus ist auferstanden. Das feiern Christen an Ostern, auch wenn in diesem Jahr nun schon zum zweiten Male vieles ganz anders ist als sonst. Die Auferstehung ist bis heute immer ein sehr umstrittenes Thema gewesen. Damals zum Beispiel erfand man die Version, die Jünger hätten den Leichnam Jesu gestohlen, um eine Auferstehung vorzutäuschen. Und wie sieht es heute aus? Nach einer kürzlich vorgenommenen Umfrage glauben 18% der Deutschen, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist. Bei den evangelischen Theologen dürfte dieser Prozentsatz niedriger sein. Viele denken eben, dass das nicht sein kann, was nach ihrer Meinung nicht sein darf. Doch die Berichte der Bibel und die vielen von Paulus in 1. Korinther 15 aufgeführten Zeugen sprechen da eine ganz andere Sprache. Nun ist Christus auferstanden von den Toten, sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 20. Und daran wollen wir uns halten. Ich möchte an diesem Ostermorgen mit euch einen der Auferstehungstexte aus dem Johannesevangelium bedenken, vorher aber kurz schildern, was dem Bericht in diesem Text unmittelbar vorausgeht. Da kommt Maria Magdalena am Ostermorgen, als es noch dunkel ist, zum Grab Jesu und sieht, dass der schwere Stein weggerückt worden ist. Sofort läuft sie zu Petrus und Johannes und berichtet es ihnen. Die beiden gehen mit ihr zum Grab, Johannes läuft vor, schaut in das Grab und sieht dort die Leinentücher liegen. Dann kommt Petrus dazu und beide betreten das leere Grab. Sie stellen fest, dass der Leichnam Jesu nicht mehr da ist, verstehen das alles aber nicht so recht, weil ihnen noch nicht klar ist, dass nach den Aussagen der Schrift Jesus auferstehen wird. So gehen sie schließlich wieder nach Hause. Maria aber bleibt noch vor dem Grab. Hier nun setzt unser Text ein. Ich lese uns aus Johannes 20, die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabboni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. Soweit dieser Text. Petrus und Johannes sind einfach wieder nach Hause gegangen. Sie sind von all dem Geschehenen schlicht überfordert. Erst die Kreuzigung und nun auch noch, wie es aussieht, der Raub des Leichnams. Für sie ist offensichtlich eine Welt zusammengebrochen. Und Maria geht es wohl ähnlich, aber sie bleibt noch am Grab zurück. Sie will sich wohl noch einmal vergewissern, ob das, was sie gesehen bzw. nicht gesehen hat, auch stimmt. Und es ist bestimmt auch kein Zufall, dass gerade sie die erste Zeugin der Auferstehung wird. Und da sitzen nun die beiden Engel in weißen Kleidern. Maria scheint das Besondere dieser Situation gar nicht zu bemerken. Sie ist so versunken in ihre Trauer über das Verschwinden des Leichnams Jesu, dass sie auf die Frage: Frau, was weinst du? Einfach Antwort gibt, so als sei die Anwesenheit von Engeln das Normalste auf der Welt. Sie scheint gar nicht richtig zu bemerken, dass es sich hier doch um Boten Gottes handelt. Kennt ihr das auch? Da ist man manchmal so sehr gefangen in schweren Gedanken und denkt vielleicht sogar, mir kann sowieso niemand helfen. Und dann merkt man in der Rückschau, Jesus war die ganze Zeit dabei und er hat durchgetragen. Er hat Menschen geschickt, die getröstet und geholfen haben. Engel vielleicht? Maria jedenfalls ist so mit ihrer Trauer beschäftigt, dass sie die ja nun wirklich deutlich erkennbaren Gestalten gar nicht richtig wahrnimmt oder nicht richtig einordnet. Und ich bin sicher, dass es auch in unserem Leben hier und da Engel gibt, die wir überhaupt nicht als solche wahrnehmen. Und auch den hinter ihr stehenden vermeintlichen Gärtner bemerkt Maria erst spät. Sie sieht ihn erst, als sie sich umdreht. Und ich finde, dass sie Jesus, den sie doch nun schon jahrelang kennt, für den Gärtner hält, ist noch erstaunlicher als die Tatsache, dass sie die Engel nicht als Engel erkennt. Sie hält Jesus für den Gärtner und schöpft daraus die Hoffnung, dass er ihr bei der Auffindung und Balsamierung der Leiche helfen kann. Denn das beschäftigt sie weit mehr als das, was um sie herum los ist. Und Tränen in den Augen verschleiern auch oft die klare Sicht. Aber da ist noch ein wichtiger Punkt. Jesus fragt sie ja nicht nur, warum sie weint, sondern er fragt sie auch noch: Wen suchst du? Warum fragt er sie das wohl, wenn er doch genau weiß, dass sie ihn sucht? Doch genau das ist der Punkt. Maria sucht ja gar nicht den Jesus, der vor ihr steht. Sie sucht den irdischen Jesus, den sie nicht loslassen will. Deshalb kann sie ihn nicht erkennen. Und Maria ist ja nicht die Einzige, der es so geht. Wenn wir die verschiedenen Auferstehungsberichte lesen, dann stellen wir immer wieder fest, dass Menschen, denen der auferstandene Jesus begegnet, ihn nicht oder erst spät erkennen. Ich denke da zum Beispiel auch an den Jünger Thomas, der als ungläubiger Thomas sogar sprichwörtlich geworden ist. Er muss erst die Hände in die Nägelmale legen, bevor er glaubt, dass es Jesus ist, der vor ihm steht. Oder denken wir an die Emmaus-Jünger, denen Jesus auf dem gemeinsamen Weg ganz ausführlich die Schrift auslegt, so wie nur er es kann. Sie merken erst später beim Brotbrechen, dass es Jesus ist, der den ganzen Weg mit ihnen gegangen ist. Es ist das Gleiche wie bei Maria. Thomas und auch die Emmaus-Jünger haben ein ganz bestimmtes Bild von Jesus. Auch sie denken an den irdischen Jesus und können deshalb den auferstandenen Jesus nicht erkennen. Und ich habe dabei auch an uns gedacht. Erkennen wir nicht auch oft sehr spät oder sogar erst im Nachhinein, dass uns Jesus in einem Menschen begegnet? Und erreichen uns dann Worte, die als seine Worte gedacht sind, vielleicht gar nicht als solche? Haben wir vielleicht auch ein bestimmtes Bild von Jesus, das es uns erschwert, ihn zu erkennen? Es müssen ja nicht immer Tränen in den Augen sein, die den Blick verstellen. Maria jedenfalls ist der Blick verstellt. Nicht unbedingt durch die Tränen in ihren Augen, sondern auch dadurch, dass sie eine ganz bestimmte Vorstellung von Jesus hat. Das weiß Jesus natürlich und er löst das Problem durch ein einziges Wort. Maria, so spricht er sie an. Und da erkennt sie ihn, denn das hat sie oft so von ihm gehört. Maria erkennt ihn an der Stimme. Uns erinnert das sicher auch daran, dass Jesus einmal gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Nachzulesen in Johannes 10, Vers 27. Marias Reaktion ist klar. Sie wendet sich Jesus zu und sagt nur ein einziges Wort, Rabuni. Darin steckt eine ehrfurchtsvolle Steigerung des gewöhnlichen Wortes Rabbi. Und was nun folgt, ist vielleicht etwas schwer verständlich. Klar, dass Maria in ihrer Freude auf Jesus zuläuft und ihn anspricht. Aber was bedeutet nun seine Antwort? Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Warum soll sie ihn nicht berühren, wenn er doch später den Jünger Thomas sogar auffordert, die Hände in seine Nägelmale zu legen? Warum soll also sie ihn nicht berühren? Es hat da mehrere Erklärungsversuche gegeben, zwei will ich nennen. Professor Gerhard Meyer, früher Bischof der Württembergischen Kirche, meint, dass Maria in ihrer Freude und Erregung auf Jesus zuläuft, um sich ihm zu Füßen zu werfen, was ja einer Anbetung entsprechen würde, und dass Jesus zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Anbetung noch nicht will. Der bekannte Theologieprofessor Eckstein erklärt es so: Bei der in diesem Satz verwandten griechischen Zeitform müsste man eigentlich genauer übersetzen, rühre mich nicht länger an, und das bedeutet dann so viel wie halt mich nicht fest. Also halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Damit will Jesus also sagen, dass er nur kurze Zeit bleiben kann und dann zum Vater zurückkehren muss. Beide Erklärungen leuchten ein. Die Osterberichte vermitteln uns Erkenntnisse, die von ganz großer Bedeutung sind für unsere Auferstehung, für unsere Hoffnung auf die Auferstehung. Jesus ist ja durch seine Auferstehung so etwas wie der Prototyp des ewigen Lebens geworden, das denen verheißen ist, die an ihn glauben. Was da mit Jesus geschehen ist am Ostertag, das soll ja auch mit uns einmal geschehen, wenn Gott uns zu seiner Zeit zu einem neuen, unvergänglichen, ewigen Leben auferwecken wird. Paulus zum Beispiel sagt ja in seinen Briefen ganz deutlich, dass wir niemals ewig leben würden, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Wie das nun einmal sein wird, darüber wissen wir nur ganz wenig und es ist sicher nicht angesagt, darüber zu spekulieren. Wir wissen zum Beispiel durch eine Aussage Jesu, dass wir in der Ewigkeit nicht verheiratet sein werden. Und ich denke auch, dass wir unsere Identität sicher nicht verlieren und einander dort noch erkennen werden. Manfred Siebert jedenfalls singt davon, dass es in der Ewigkeit ein Staunen darüber geben wird, wer dabei und wer nicht dabei sein wird. Entscheidend ist aber für uns eigentlich nur, dass Gott denen, die Jesus vertraut und an ihn geglaubt haben, eine neue Existenzform in seiner ewigen Welt schenken wird. und dass sie dort Gemeinschaft mit ihm haben werden. Darauf können wir uns verlassen und darauf können wir gespannt sein. Ich bin es jedenfalls. Zurück zu Maria. Sie hat Jesus vertraut und wenn sie ihn anfangs nicht erkennt, dann doch spätestens, als er sie mit ihrem Namen anspricht. Und dann redet sie ihn an, wie sie ihn immer angeredet hat. Rabuni, Meister. Maria hat erkannt, Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt und zu dieser Erkenntnis bedarf es nur eines einzigen Wortes, nämlich der persönlichen Anrede durch Jesus. Was da draußen vor Jerusalem am Grab geschah, das geschieht bis heute immer wieder. Menschen hören ihren Namen und merken von einem Augenblick zum anderen, das ist der lebendige Gott, der mich da ruft. Wir kennen dazu auch verschiedene Beispiele aus der Bibel, etwa den jungen Samuel oder Mose am brennenden Dornbusch oder Paulus vor Damaskus. Menschen hören ihren Namen und wissen, wer sie da anspricht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns manchmal wünschen, dass Gott uns heute auch so eindeutig anspricht. Aber ich bin sicher, er hat es schon längst getan, damals, als ich Ja zu ihm gesagt habe. Vielen unter euch wird es ähnlich gehen. Begegnungen mit Jesus gibt es auch heute noch. Sie müssen ja nicht unbedingt so spektakulär sein wie damals bei Paulus. Mancher unter euch könnte sicher davon berichten, dass er die Stimme Jesu gehört hat und sofort wusste, ich bin gemeint. Vielleicht beim Lesen eines Bibeltextes, vielleicht bei einem Gespräch über den Glauben, vielleicht im Gebet, vielleicht auch in einer ganz anderen Situation. Und solch eine Begegnung soll man nicht für sich behalten. Maria bekommt hier von Jesus noch einen Auftrag. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und sagt dieser Auftrag an Maria, dass Begegnungen mit dem Auferstandenen keine Privatsache sind und weitergegeben werden sollen. Zunächst bei den Brüdern, in der Gemeinde also. Das sind doch auch Glaubensstärkungen für die Geschwister. Und natürlich soll es auch dabei nicht bleiben. Das macht schon den Missionsauftrag deutlich, den Jesus seinen Jüngern vor der Himmelfahrt gegeben hat. Und wir haben diesen Auftrag ebenfalls. Wir sollen Menschen erzählen vom offenen Osterhimmel, der deshalb offen ist, weil Jesus durch sein Leiden und Sterben den Weg zum Vater freigemacht hat für alle, die an ihn glauben. Noch einmal Vers 18. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Maria führt den Auftrag aus. Das Johannesevangelium sagt nun nichts über die Reaktion der Jünger. Markus aber berichtet von Zweifeln, etwa in Kapitel 16, Vers 11. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie nicht. Deshalb wohl erschien Jesus dann später im Jüngerkreis. Daran hat sich in 2000 Jahren nichts geändert. Wenn wir von Ostern erzählen, stoßen wir auch auf Unglauben und Skepsis. Ich könnte das sogar fast verstehen, wenn die Menschen nicht demgegenüber auch nur jeden unmöglichen Unsinn zu glauben bereit wären. Es gibt nur eins, was sie nicht glauben können oder wollen, dass Jesus auferstanden ist und lebt und auch ihnen Leben schenken möchte. Da muss Jesus sie schon selbst ansprechen. Und wir sollen ihnen dabei Gehilfen sein auf dem Weg zum Glauben. Manch ein Außenstehender hat schon gefragt, was habe ich denn davon, dass Jesus auferstanden ist? Die Frage ist inzwischen beantwortet. Aber was wäre denn, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Dann müssten wir im Angesicht des Todes sagen, Unser Leben hat eine unwiederbringliche Vergangenheit. Unser Leben hat eine Gegenwart. Aber unser Leben hat keine Zukunft. Eine ganz furchtbare Erkenntnis. Aber es gilt ja 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Das bedeutet, die Auferstehung ist auch unsere Zukunft. Auch wir werden ewig leben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Kann es etwas Besseres geben als diese Perspektive? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.